Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Heute Abend sind wir an Lukas 8, Vers 26 und folgende. Darf ich bitten, jemand, der vorliest über den besessenen Gadarener?
Lukas 8, Vers 26. Und sie fuhren hin zu dem Land der Gadarener, das Galiläa gegenüberliegt. Als er aber an das Land ausgestiegen war, kam ihm ein gewisser Mann aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Denn öfter hat er ihn ergriffen und er war gebunden worden, gesichert mit Ketten und Fußfesseln. Und er zerriss die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Wüstenei getrieben. Jesus fragte ihn aber: Was ist dein Name? Er aber sprach: Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war dort aber eine Herde vieler Schweine, die an dem Berg weideten. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in diese zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Die Dämonen aber fuhren von den Menschen aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und ertrank. Als aber die Hüter sahen, was geschehen war, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Sie aber gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen. Und sie fürchteten sich. Die es gesehen hatten, verkündeten ihnen aber, wie der Besessene geheilt worden war. Und die ganze Menge aus der Gegend der Gadarener bat ihn, von ihnen wegzugehen, denn sie waren von großer Furcht ergriffen. Er aber stieg in ein Schiff und kehrte zurück. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm sein dürfe. Er aber entließ ihn und sprach: Kehre in dein Haus zurück und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Und er ging hin und machte in der ganzen Stadt bekannt, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Als Jesus aber zurückkehrte, nahm ihn die Volksmenge auf, denn alle erwarteten ihn.
Ich will sagen mal bis dahin. Vielen Dank. Wir haben im Teil 4 von Lukas 7 und 8 das Thema Rettung und der Retter. Und dazu passt jetzt eben auch wieder dieser sechste Abschnitt, wo es geht um Rettung von dämonischer Gewalt. Und zwar ist das vielleicht nicht auf Anhieb sichtbar im Deutschen. 8, Vers 36. Dort lesen wir: Die es gesehen hatten, verkündigten ihnen aber, wie der Besessene geheilt worden war. Und das griechische Wort übersetzt mit heilen hier ist sozo, und das heißt retten. Also mit Fug und Recht kann man übersetzen, wie der Besessene geheilt oder wie der Besessene eben wörtlicher gerettet worden war. Es geht um Rettung aus der Macht Satans, aus der Macht der Finsternis. Und wenn wir daran denken, was war der Abschnitt gerade davor? Man muss ja Nicht nur sehen, wie die Abschnitte so harmonisch, symmetrisch aufgebaut sind, sondern man muss auch den linearen Verlauf beachten, beides. Und die Geschichte davor war? Ja, und zwar, worum ging es dort?
Ja, sie schlief im Wasser, im Sturmbauch.
Und der Höhepunkt dieses Abschnittes ist?
Er gebietet.
Ja, also man sieht die Macht des Herrn Jesus über die Natur. Er gebietet dem Wind und den Wellen. Also, er hat Macht über die Naturgewalten und hier sehen wir, er hat Macht über die dämonischen Gewalten. Jetzt können wir vielleicht mal zusammentragen, was die Kennzeichen dieses Besessenen waren. Es macht nichts, wenn es nicht genau der Reihenfolge nach ist.
Er hatte keine Kleider an.
Jawohl, welcher Vers sagt, er hatte keine Kleider an?
27.
Also schamlos war er. Die Dämonen haben ihn zur Schamlosigkeit geführt. Zweiter Punkt. Ja, er war in den Grabstätten zu Hause. Und man könnte gerade sagen, noch ein Punkt dazu, aber der hängt direkt zusammen. Nicht im Haus, wie? Ja, und zwar wörtlich heißt es, dass er nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Also zu Hause sein, zu Hause bleiben, diese Abgeschirmtheit des Heimes, wo man sich eben auch innerlich erholen kann, das kannte er nicht. Aber im Gegensatz, er fühlte sich zu Hause in den Grabstätten. Ja, eben nicht was heißt, der nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Und das Verb, das zu ergänzen ist, ist eben blieb. Blieb gilt für beide Satzteile. Ja, also zu Hause, da wo es, wo die Stätte des Todes ist. Also es erinnert gerade an Halloween. Wie kann man sich an einer solchen Feier irgendwie erfreuen? Das ist ja so verwandt mit dem. Zu Hause sein, da wo der Hauch des Todes ist. Ja, weiterer Punkt.
Also, wenn man von Dämonen spricht, Legion. Und Legion ist eigentlich, gleich wie beim Römischen, mehrere. Und
ja,
es sind einfach, das ist eine größere Menge von Dämonen, die er hatte, gerade nicht nur einen, sondern mehrere.
Also, du weißt hin, auf welchen Vers? Ja, Vers 30.
Der Herr fragte ihn, also Jesus fragte nach dem Namen und er sprach: Legion, denn viele Dämonen waren in ihm gefahren.
Also es ist ein Fall schwerster Besessenheit. Nicht nur ein Dämon beherrscht ihn, sondern eine Legion. Und du kannst das beantworten, wie viele Leute machten eine Legion im römischen Heer aus? Ja, genau. Ungefähr 6.000. Also das drückt etwas aus. Ja, aber ja, 6.000 ungefähr. Das konnte variieren.
Aber in Vers 28 sehen wir ja, dass er Jesus anspricht. Und er kann nicht Herr sagen, zum Beispiel.
Ja. Wichtig, also wir sind jetzt ein bisschen gesprungen auf Vers 30, aber Vers 28 betonst du, er spricht den Herrn Jesus an mit
Jesus, Sohn Gottes.
Jawohl. Aber er kann nicht Herr Jesus sagen. Warum betonst du das so? Hast du da eine besondere Bibelstelle im Kopf? Jawohl. Also er will die Herrschaft Jesu über sich eigentlich nicht anerkennen, genau. Aber eine besondere Stelle, die das noch ausdrückt, was du gesagt hast, ist 1. Korinther 12. Kann jemand lesen? Vers Vers 3. Oder 2 und 3. Erster Korinther 12, 2.
Ihr wisst, dass ihr, als ihr von den Nationen wart, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, wie ihr irgend geleitet wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus, und niemand sagen kann, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist.
Genau, und nur im Heiligen Geist, dieser Ausdruck im Griechischen, im Heiligen Geist, bedeutet in der Kraft des Heiligen Geistes. Nur in der Kraft des Heiligen Geistes kann man sagen, Herr Jesus. Es geht natürlich nicht darum, dass ein Ungläubiger diese Wörter nicht aussprechen könnte. Aber die Herrschaft eben durch ein solches Bekenntnis anzuerkennen, das geht nur durch den Heiligen Geist. Ich habe vielleicht auch schon diese Geschichte erzählt von einem indischen Evangelisten, der am Bahnhof warten musste auf den Zug, und da hat er die Zeit ausnutzen wollen mit Predigen. Da kommt ein Moslem zu ihm und sagt, die Bibel ist falsch. Wieso? Schau mal, in der Bibel steht, niemand kann sagen, Herr Jesus, als nur durch den Heiligen Geist. Ja, das ist richtig. Ja, jetzt sagen wir mal, sagt der Moslem, habe ich den Heiligen Geist? Nein, du hast den Heiligen Geist nicht. Jetzt hör mal gut zu. Herr Jesus, siehst du, die Bibel ist falsch. Und dann sagt der Evangelist, warte mal schnell. Da hat er die Leute im Bahnhof zusammengerufen. Kommt mal alle her, da steht einer, der möchte euch ein Bekenntnis ablegen. Und dann war der Moslem verschwunden. Ich weiß, es geht nicht um die Wörter auszusprechen, sondern es geht um ein Bekenntnis abzulegen. Und das kann man nur durch den Heiligen Geist. Und wenn man als Christ eben bewusst von Jesus Christus nicht nur einfach spricht, dauernd von Jesus, sondern Herr Jesus, dann drückt man damit eben ein Bekenntnis aus. Und das wirkt der Heilige Geist. Gut, jetzt Lukas 8, 28. Er sagt einfach Jesus, Sohn Gottes des Höchsten. Es gibt noch mehr Punkte. Ja, Vers 28 am Anfang. Schreit. Nicht alles Schreien ist dämonisch. Aber Dämonen führen Menschen dazu, dass sie wild herumschreien. Und da muss man auch daran denken, wenn es dann in Offenbarung 21 heißt, von dem neuen Himmel und der neuen Erde, es wird keine Tränen mehr geben und kein Schmerz mehr. Und dann heißt es auch kein Geschrei. Ja, all solches üble Geschrei wird es nicht mehr geben. Ja, weiter. Jawohl, er war gemeingefährlich. Das kommt übrigens in Matthäus 8 noch deutlicher zum Ausdruck. Wenn wir kurz aufschlagen, diese Parallelstelle. Und dann offen lassen, bitte, weil wir brauchen sie gerade nochmals. Edmund, könntest du vielleicht gerade vorlesen? 8, 28. Ah, dann jemand anders. Jean-Luc. 8, 28.
Als er an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gergesener, kamen ihm zwei Besessene entgegen, die aus den Grüften hervorkamen, sehr wütend, sodass niemand auf jenem Weg vorbeizugehen vermochte. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen?
Danke. Jetzt sehen wir, er war gemeingefährlich, sagte Edmund, und das wird hier doch deutlich gesagt. Sie waren sehr wütend, diese beiden Besessenen, sodass niemand auf jenem Weg vorbeizugehen vermochte. Also es war echt gefährlich, dort durchzugehen, wo diese Besessenen waren. Und dann wird, wie im anderen Evangelium gesagt, siehe, sie schrien, aber noch etwas Interessantes, sehr wütend. Das haben wir nicht gefunden in Lukas 8. Und dieses Wort Chalepos, wütend, kommt noch einmal vor im Neuen Testament. Weiß jemand gerade wo?
2. Timotheus 3, Vers 1.
Wow, das ist eine Konkordanz. Also, 2. Timotheus 3, Vers 1. Aber bitte Matthäus offen lassen. Und zwar geht es ja dort um die Endzeit. Und zwar ganz besonders in der Christenheit. Um die abgefallene Christenheit in der Endzeit. Und Paulus beschreibt diese Zeit so. Siehst du, Jean-Luc, 2. Timotheus 3, 1 und 2.
Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend.
Jawohl, und es geht mir besonders um Vers 1, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Das Wort schwere ist auf Griechisch chalepos. Das gleiche Wort. Es heißt eben schwer, wütend, rau, wild und so weiter. Also die Endzeit wird beschrieben als eine Zeit, die durch Chalepos, durch das Wüten von Dämonen gekennzeichnet ist, mit dem ganzen moralischen Zerfall, der in den weiteren fast 20 Punkten erläutert wird.
Aber kurz noch etwas, ein Besessener heute, wie kann man das erkennen? Also wie merkt man die Besessenheit? Heute fragt die Medizin, das ist irgendwie eine psychische...
Ja, wir kommen darauf. Was ist die Diagnose von Besessenheit heute? Genau. Aber eben nur um zu zeigen, unsere Zeit, die Endzeit, hat einen sehr wichtigen Zusammenhang mit der Geschichte des Gadareners. Diese Wut der Dämonen ist eine Illustration von dem Wesen der Endzeit. Jetzt noch zurück zu Matthäus 8. Dort möchte ich noch, dass wir beachten, die Dämonen fragen in Vers 29, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Und jetzt kommt etwas, was nicht in Lukas steht. Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Auf diese Frage kommen wir dann nochmals zurück, dass man sich das schon mal merkt. Aber wir sind immer noch dran, zu sammeln die Kennzeichen des Besessenen in Lukas 8. Und wenn ich sage, in Lukas spreche ich dauernd von den Besessenen, in Matthäus spreche ich von den Besessenen. Ist das aufgefallen? Was ist der Grund? Auch in Markus 5, wo die Geschichte auch parallel beschrieben wird, wird ein Besessener beschrieben. Aber in Matthäus 2, was ist der Grund? Niemand eine Idee? Das fällt noch mehr auf im Matthäus-Evangelium. Auch anderswo sind es zwei. Zum Beispiel, die anderen Evangelien sagen von der Heilung eines Blinden bei Jericho. Und in Matthäus lesen wir von zwei Blinden. Und das ist etwas ganz Typisches im Matthäus-Evangelium, dass oft diese Heilungsgeschichten berichtet werden mit zwei Personen. Und der Grund ist der, es waren natürlich zwei. Und Matthäus betont, dass es zwei waren, weil nach dem Gesetz Mose, 5. Mose 19, Vers 15, das Zeugnis von zwei Personen ist vor Gericht zu akzeptieren. Wenn nur ein Zeuge aussagt, ist es zu wenig, um von den Richtern anerkannt zu werden. Mindestens zwei oder drei Zeugen. Und nun ist eben die Heilung von zwei Besessenen, die Heilung von zwei Blinden und so weiter, ist ganz wichtig als doppeltes Zeugnis, und das Matthäusevangelium ist ganz speziell für Juden geschrieben worden. Und darum war für Juden ganz wichtig dieses Detail, dass es eben zwei waren. Aber das Lukasevangelium wurde geschrieben von einem Arzt. Und das kann man erkennen, das Lukasevangelium berichtet viele Geschichten, die man in den anderen Evangelien nicht hat, die gerade zu tun haben mit Armen und mit Kranken und solchen am Rand der Gesellschaft. Ein Arzt interessiert sich für diese Einzelschicksale. Und darum beschreibt er einen Menschen, einen Gadarener, als mit der Betonung dieses Einzelschicksals von einem Menschen, der so in der Gewalt von Dämonen war. Also, wir sind immer noch dran, zusammenzutragen, was noch weitere Kennzeichen sind. Jawohl, wo sieht man diese Kraft, diese übermenschliche Kraft? Vers 29, also er wurde immer wieder gesichert mit Ketten und Fußfesseln, aber die hat er mit übermenschlicher Kraft zerrissen und sich immer wieder davon befreit. Er war nicht zu bändigen. Jawohl, das ist auch ein typisches Kennzeichen. Also, dass Besessene Kräfte entwickeln können, die ein normaler Mensch gar nicht hat. Und noch etwas ist untergegangen. In Vers 28 wurde zwar gesagt, eben er sagt nur Jesus, nicht Herr Jesus. Aber ganz wichtig, er lehnt Jesus Christus ab. Er hat so einen Widerstand. Nicht wahr? Sobald er den Herrn Jesus sieht, dieser Besessene, Vers 28, beginnt er zu schreien. Er fällt zwar vor ihm nieder, weil er weiß, er ist der Stärkere, aber er sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Also völlige Unvereinbarkeit. Und das ist auch ein typisches Kennzeichen von Dämonie, dass Menschen, sobald sie den Namen Jesus hören, zum Beispiel, dass die ausrasten können. Und so ein Widerstand da ist gegen alles Göttliche oder gegen die Bibel. Das ist ein typisches Kennzeichen von Besessenheit. Ja, und weiter? Ja, im Prinzip haben wir die Punkte hier, aber noch etwas Zusätzliches in Markus 5. Markus 5, 5.
Und allzeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen.
Ja. Sieht man, was man hier noch zusätzlich hat?
Selbstzerstörung.
Selbstzerstörung. Eine Art von Selbsthass. Sich kaputt machen mit Steinen. Und es wird dann eben auch hier wieder gesagt, er schreit herum. Aber das war alle Zeit, Nacht und Tag. Also der konnte auch in der Nacht so herumtoben, kommt nicht zur Ruhe. Keine Ruhe. Der Mensch ist so eingerichtet, dass er eben die Stunden des Tages nutzen kann zur Aktivität und die Nacht ist gegeben zur Ruhe. Gott hat diesen natürlichen Rhythmus eingesetzt und wir sind genauso gebaut, um nach diesem Rhythmus zu leben. Aber jemand, der gar nicht zur Ruhe kommt, das ist auch da wieder eine Wirkung von Dämonen. Und vielleicht, wenn wir Markus 5 schon offen haben, Vers 3, da heißt es, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Also da wird es wirklich ausdrücklich gesagt, er war dort gewissermaßen zu Hause. Ja, und dann ist es ja so, der Herr Jesus hatte diesen Dämonen geboten, auszufahren. Vers 29, denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von den Menschen auszufahren. Wieso steht jetzt hier Einzahl, dem unreinen Geist? Und als er eben, als der Herr den Namen erfragt, in Vers 30 kommt die Antwort Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Die Antwort ist einfach, es gab einen Engelfürsten an der Spitze dieser Tausenden von Dämonen, der war gewissermaßen der Hauptverantwortliche und auch der Redner. Und darum wird hier gesagt, in der Einzahl, denn er hatte dem unreinen Geist geboten, auszufahren. Und in Vers 31 bitten diese Dämonen, beziehungsweise der Führer dieser Dämonen, was?
Dass er sie noch nicht in den Abgrund bindet.
Genau, dass sie nicht in den Abgrund fahren müssen. Das ist, jawohl, die Antwort ist schon gegeben. Auf Griechisch steht hier Abyssos. Das heißt Abgrund, tiefer Abgrund. Und dieser Ausdruck wird verwendet in Offenbarung 20 für den Ort, wo der Teufel gebunden werden wird im tausendjährigen Reich. Während des tausendjährigen Reiches, können wir das kurz aufschlagen, Offenbarung 20. Liest du, Johannik, Verse 1 bis 3.
Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte.
Also hier bei Abgrund steht auf Griechisch Abyssos, das gleiche Wort.
Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden.
Genau. Und
aber Sie wussten das aus Jesaja, oder?
Ja, wir kommen gleich noch darauf. Aber eins ums andere. Der Teufel wird also in den Abyssos geworfen, gebunden für 1000 Jahre, nachher wieder gelöst und erst danach wird er in die Hölle geworfen. Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier ist, als auch der falsche Prophet. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Also nicht diese Heuschrecken, das Wort, die Heuschrecken mit den Dornen, diese Riesen.
Ja, es ist so. In Offenbarung 9 wird im Zusammenhang mit der fünften Posaune gesprochen von Dämonen, die aus dem Abgrund während der großen Drangsalszeit hervorkommen werden, um die Menschen 5 Monate lang zu quälen. Und dort ist das Wort Abgrund auch Abyssos. Aber eben, wir müssen eins ums andere, sonst bekommt man ein Durcheinander. Ja, ist schon gut. Aber es ist das gleiche Wort wie in Offenbarung 9, auch Abyssos. Ja? Also, wir müssen also unterscheiden, der Abyssos, der Abgrund, ist nicht die Hölle. Aber es ist ein Ort, wo Dämonen oder Teufel gebunden werden kann. Und jetzt haben wir eben gesehen in Lukas 8, diese Dämonen haben Angst, sie müssten in den Abyssos hinuntergehen. Das war ihre Angst. Sie waren jetzt frei am Wirken und sie dachten, es könnte sein, dass der Jesus, der Messias, sie jetzt in den Abgrund bindet. Und darum habe ich gesagt, Matthäus 8 muss man gut beachten. Diese Dämonen sagen in Vers 29, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes, bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Also, die wissen, dass auf sie ein Gericht wartet. Aber sie realisieren, jetzt ist ja der Messias zum ersten Mal gekommen, also der leidende Messias. Und kann das sein, dass wir jetzt schon gerichtet werden, Das wäre ja schon vor der Zeit. Und woher wussten sie das? Das hat Jerry angedeutet aus Jesaja. Schlagen wir das mal auf. Jesaja 24. Da wird prophetisch die große Drangsalszeit beschrieben. Also diese Zeit des letzten Weltkrieges vor der Wiederkunft Christi und der Errichtung des tausendjährigen Reiches. Und dann in Jesaja 24, Vers 21 steht:
Und es wird geschehen, an jenem Tag, da wird der Herr heimsuchen, die Heerschar der Höhe in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Und sie werden in die Grube eingesperrt, wie man Gefangene einsperrt und in den Kerker eingeschlossen. Und nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden.
Noch Vers 23.
Und der Mond wird mit Scham bedeckt und die Sonne beschämt werden. Denn der Herr der Heerscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem. Und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit.
Also hier geht es um das tausendjährige Reich. Wenn der Herr der Heerscharen herrscht als König auf dem Berg Zion, das ist der Tempelberg in Ostjerusalem. In Jerusalem. Und nun wird hier gesagt, dass die Heerschar der Höhe in der Höhe, Vers 21, heimgesucht wird. Und auch die Könige der Erde auf der Erde. Und die werden eingesperrt in die Grube. Nun, die Könige der Erde auf der Erde ist klar, das sind Menschen. Und die Heerschar in der Höhe, das sind die Engel. Und zwar die gefallenen Engel, die eben auch heute noch Zugang haben zum Himmel. Wir sehen ja in Hiob 1 und 2, wenn die Söhne Gottes, die Engel vor Gott, Gottes Thron erscheinen, dann erscheint auch der Teufel als Verkläger. Ja, Christoph?
Im 4. Mose 16, da fährt die rote Kora in Sheol lebendig.
Genau.
Also sie sind nicht gestorben, sie sind lebendig an einen Ort gebracht worden. Was ist dieser Ort?
Also der Sheol bei der rote Kora in 4. Mose 16, wo die Erde sich geöffnet hat und die rote Kora diese Rebellen verschlungen hat, da bedeutet Sheol das Grab. So, jetzt haben wir noch einen zusätzlichen Ausdruck. Jetzt wird alles immer komplizierter. Wir haben vom Feuersee gehört, das ist die Hölle. Wir haben gehört vom Abyssos, dem Abgrund. Und dieser Abgrund wird da in Jesaja 24, 22 genannt, die Grube und der Kerker. Ja? Und jetzt gibt es eben das Wort Sheol im Alten Testament. Und Sheol wird oft übersetzt mit Totenreich. Aber man muss wissen, Sheol bedeutet einfach der Ort des Todes. Und zwar, der Ort des Todes ist zweigeteilt. Weil der Mensch im, das ist Hebräisch.
Ja, aber im Griechischen ist das Hades, oder?
Ja, aber da kommen wir nachher drauf. Sheol ist Hebräisch und es ist zweigeteilt, weil wir im Tod zweigeteilt sind. Unser Körper kommt ins Grab und verwest. Aber die Seele und der Geist, Prediger 12 sagt, kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Für die Gläubigen ist es so, dass die Seele nach dem Tod und die Seele und der Geist ins Paradies gehen, in den Himmel. Aber bei den Verlorenen, dort wird gesagt, sie gehen an den Ort der Qual, der aber eben noch nicht die Hölle ist. In 2. Petrus 3, Vers 19, dort wird dieser Ort genannt das Gefängnis. Das ist genau der gleiche Ausdruck wie Jesaja 24, Vers 22, Kerker. Also, der Sheol für die Verlorenen im Jenseits ist ein Ort, wo sie warten auf das letzte Gericht. Und erst in Offenbarung 20, nach dem tausendjährigen Reich, heißt es, dass die Toten dann auferstehen werden, Sie werden gerichtet werden von einem großen weißen Thron und dann in den Feuersee geworfen. Also der Feuersee, die Hölle, ist heute leer. Aber eben die verlorenen Menschen, die sind bereits an diesem Ort, der Gefängnis genannt wird, und warten dort. Aber der Körper ist eben im Grab. Und in 4. Mose 16, das war ja deine Frage, bedeutet Sheol nichts anderes als das Grab. Und zwar wurden die lebendig begraben. Die sind nicht zuerst gestorben, nicht wahr? Es ist normal, dass man wartet, bis jemand stirbt, und erst dann begräbt man ihn. Okay? Aber das war eben dieses Gericht Gottes, dass sie lebendig in den Sheol, ins Grab, gingen und dann starben. Ist das so klar?
Ja, aber dann zusammengefasst kann man sagen, dass Sheol ist der Abyssus für Menschen.
Ganz genau. Also es ist schon ein weiterer Schritt. Weil wir jetzt gesehen haben, dass nach Jesaja 24 die Könige der Erde auf der Erde, die werden zusammen mit den Engeln in die Grube eingesperrt, in den Kerker. Das Interessante ist aber, dieser Ort wird im Zusammenhang mit den Engeln nie Sheol genannt, sondern eben im Neuen Testament mit Abyssos, und es gibt sogar noch den Ausdruck Tartarus. 2. Petrus 2, Vers 4, da lesen wir von Engeln, die Gott in den Tartarus hinabgeworfen hat und dort gebunden hat. Und zwar sind das die Engel, die nach 1. Mose 6 sich mit Menschen verbunden haben und also die Schöpfungsordnung durchbrochen haben. Die haben Menschen, Frauen geheiratet, und aus dieser Verbindung sind Kinder entstanden, das sind diese Riesen. Vor der Sintflut, und Mose sagt, und auch danach.
Aber die Riesen sind nicht im Tartarus, nur die Engel, die...
Ja, von denen wir das nicht gesagt. Aber von den... Genau, nur die Engel, da steht in 2. Petrus 2, Vers 4. Die Engel wurden in den Tartarus hinabgeworfen. Und jetzt ist der Punkt der, bei den Engeln wird das nicht genannt Hades, was im Neuen Testament das entsprechende Wort ist für Sheol, sondern immer Abyssos oder Tartarus. Warum? Weil Engel nicht sterben können. Engel sterben nicht. Nur Menschen können das. Und darum wird das eben bei ihnen nicht Sheol oder Hades, Totenreich genannt, sondern anders. Aber es ist im Prinzip der gleiche Ort. Da werden sie eingeschlossen. Und jetzt noch ein Detail. Wir lesen also Jesaja 24, dass diese Engel erst eingesperrt werden zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Und dann werden sie, also es ist Vers 22, und nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden. Nach wie vielen Tagen?
Nach vielen.
Ja, und zwar sind das 1000 Jahre. Ja, 1000 mal 365 Tage, ja. Und das ist ein Hinweis auf die, ein alttestamentlicher Hinweis auf die zeitliche Beschränkung des tausendjährigen Reiches. Aber dass es 1000 Jahre sind, wird dann erst im Neuen Testament gesagt. Ja, und jetzt ist das Interessante, diese Dämonen, die sagen dem Herrn Jesus, bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Und sie haben Angst, dass sie in den Abyssus müssen. Also die wussten, wenn der Messias das erste Mal kommt, dann ist noch nicht das tausendjährige Friedensreich. Das ist erst bei seinem zweiten Kommen als König der Welt. Und darum sind sie überrascht, das kann doch nicht jetzt schon sein, dass wir dahin müssen. Aber das Erstaunliche ist, viele Christen wissen das nicht, was diese Dämonen aus der Bibel wissen. Nicht wahr? Es gibt ja viele, die sagen, das tausendjährige Reich, das ist schon jetzt. Das ist das Reich Gottes, heute. Und wenn man sagt, ja, aber gut, die vergangenen 2000 Jahre waren doch ein bisschen länger als 1000 Jahre. Ja, das ist alles nur symbolisch. 1000 Jahre sind nur symbolisch. Und wenn man dann sagt, ja, aber während des tausendjährigen Reiches wird ja der Teufel gebunden sein. Aber heute kann man sagen, der Teufel ist los. Ja, das muss man auch ein bisschen anders verstehen. Immer anders, ja. Tatsächlich, eine Bibelschülerin ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, ein Bibelschullehrer hat gesagt, das tausendjährige Reich sei schon jetzt. Ich habe das Beispiel schon mal gesagt, aber ich sage das nur für die, die es noch nicht gehört haben. Dann habe ich ihr gesagt, ja gut, dann geh mal in den Zoo nach Zürich. In einer Hand nimmst du Stroh, in der anderen Fleisch, halte das dem Löwen hin und wenn er das Stroh nimmt, dann sind wir im tausendjährigen Reich und sonst eben noch nicht. Ja, in Jesaja 11 steht ja, in dem Reich des Messias, da wird der Löwe Stroh fressen wie das Rind. Nein, wir sind nicht im tausendjährigen Reich, aber das wird gesagt. Und weit herum wird das heute gepredigt und dann geht die ganze Sicht für die Prophetie der Bibel verloren. Also die glauben dann auch nicht an eine Entrückung der Gemeinde, das ist alles verloren. Aber diese Dämonen wissen, kann ja eigentlich gar nicht sein, dass wir jetzt schon in Abyssus gehen müssen. Das ist ja vor der Zeit. Also die haben aus der Bibel etwas schon entnommen von dem Zeitplan Gottes.
Roger, ja? Darf ich noch eine Frage? Wegen der Ablehnung, oder der Dämon Jesus ja so klar ablehnt. Das kann ich mit ihm schaffen oder zu tun.
Ja.
Sei nicht das Gleiche, der Herr Jesus auch seiner Mutter, der Maria, in Johannes 2. Oder ist das, also bei mir ist es ähnlich geschrieben?
Dieser Ausdruck, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, hier in Vers 28, und du fragst, ob das der gleiche Ausdruck ist wie in Johannes 2, wo der Herr Jesus zu seiner Mutter sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Wir können das kurz aufschlagen, Johannes 2, Hochzeit zu Kana. Vers 4, und Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Das war diese Reaktion auf Folgendes. Plötzlich gab es keinen Wein mehr an der Hochzeit. Also ein logistisches Problem. Schlecht organisiert, kann man sagen. Und dann kommt die Mutter Jesu und sagt, sie haben keinen Wein. Und dann reagiert der Herr Jesus so. Und es ist wirklich im Griechischen der gleiche Ausdruck. Ja. Aber ich will ganz kurz erklären, es ist inhaltlich etwas ganz anderes. Die Mutter Jesu befiehlt dem Herrn Jesus, was er zu tun hat. Und es ist ja auch wichtig, es steht nicht Mutter Gottes. Dieser Ausdruck kommt nirgends in der Bibel vor. Sie war die Mutter des Menschen Jesus. Und sie hat ihn aufgezogen, aber es gibt mal ein Ende, wo die Mutter dem Sohn befiehlt. Der Jesus war damals etwa 30 Jahre alt. Und es ist ein Problem, wenn die Mutter dann immer noch befiehlt. Das geht nicht. Und da hat der Jesus sich distanziert und gesagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Das entspricht im Französischen Madame, ja? Ist höflich. Aber ich kann sagen, auch wenn ich mit meiner Mutter viel Französisch gesprochen habe, ich habe ja nicht gesagt Madame. Aber das drückt eben aus, dass der Herr sagt, du kannst nicht dieses Verhältnis zu mir haben, wie das war als Kind. Bei einem 30-Jährigen geht das gar nicht. Gut, jetzt könnte jemand sagen, aber sie hat gar nicht befohlen. Sie hat nur gesagt, sie haben keinen Wein. Das ist kein Befehl. Aber in der Linguistik, in der Sprachwissenschaft, gibt es die sogenannte Sprechakttheorie. Und die hat ihr Gutes, denn sie analysiert Folgendes. Befehle werden in der Sprache nicht nur mit Imperativen, geh, nimm, ausgedrückt, sondern die kann man auch ganz anders ausdrücken. Zum Beispiel mit einem Infinitiv. Nehmen, oder herausnehmen, aufsetzen, so kann man ganz kurz Befehle mit Infinitiv vorschreiben. Ja? Nicht zum Fenster hinauslehnen, Das ist ein Infinitiv. Aber er hat die Funktion eines Imperativs, der ein bisschen eine feinere Form ist, als nur, wenn man sagt, nicht, du darfst nicht hinauslehnen. Ja? Aber wenn ein müder Mann nach Hause kommt, an den Tisch sitzt, die Faust so leicht aufschlägt auf den Tisch und sagt, zasse. Das ist kein Imperativ, ja? Aber alle wissen, was zu tun ist. Ist nicht die feine Art. Aber nur um zu sagen, die Sprechakttheorie macht das klar, das ist ein Befehl, auch wenn es formal kein Befehl ist. Und eben, Sie haben keinen Wein. Das ist ein Aussagesatz, der ein Befehl war. Und jetzt musst du. Aber der Herr macht klar, nein, es gibt einen Abstand, eine Differenz. Und das will er ausdrücken. Hingegen die Dämonen, die sagen, was habe ich mit dir zu schaffen, die wollen klar machen, das Reich der Finsternis hat gar nichts zu tun mit dem Reich des Lichtes und schon gar nicht mit dem König des Reiches des Lichtes. Reicht das als Antwort so? Okay, dann gehen wir weiter in Lukas 8. Diese Dämonen, noch etwas, noch ein Punkt des zum Besessenen. Es heißt da in Vers 29 am Schluss, er wurde von den Dämonen in die Wüsteneien getrieben. Eremos kann man übersetzen mit Wüste, aber auch mit Einsamkeit, unbewohntes Gebiet, verlassenes Gebiet. Ja, dort das Land der Gadarener, auf der Ostseite des Sees Genezareth, ist keine Wüste. Da gibt es auch viel Gras, ja? Aber unbewohnt, eine verlassene Gegend. Und er ging da in diesem Gebiet, ging er eben in die Einsamkeit. Und das drückt nochmals etwas aus, was Dämonen bewirken. Die Isolation, die Einsamkeit des Menschen. Der war nicht fähig zu Gemeinschaft. Also diese Einsamkeit, die auch durch Dämonen ausgelöst werden kann, wird hier angesprochen. Und dann, diese Dämonen möchten also nicht in den Abgrund, Vers 31, aber sie sehen einen Ausweg, sie könnten in diese Schweineherde hinein. Und der Herr erlaubt das. Und dann zeigt sich wieder, was ist das Ziel von Dämonen? Wie können wir das zusammenfassen?
Zu
zerstören. Immer kaputt machen, zerstören. Und so wird auch diese Schweineherde eben kaputt gemacht. Die stürzt sich den Abhang hinab. Also Schweine sind ja nicht so intelligent wie Menschen, ja? Aber dieser Rest von Intelligenz, die auch ein Schwein hat, die wird auch noch genommen. Die stürzen sich blindlings runter und ertrinken im Wasser. Ja?
Nachdem die Schweine ertrunken sind, was geschah mit den Dämonen? Die können ja nicht mehr in den Körper.
Ja, dann waren sie wieder frei. Also ohne in einem Körper zu sein. Was machen sie dann? Weiß das jemand? Sie suchen einen anderen Körper und?
Ja, sie machen nur weiter. In die obere Version und später wieder.
Ja, die gehen auch dann wieder in den himmlischen Bereich, wenn das nötig ist, nach Hiob 1 und 2. Aber die Antwort auf diese Frage findet man sehr klar in Matthäus 12. Ja, ganz genau, streifen umher. Das ist das Stichwort Matthäus 12, wo der Herr Jesus erklärt, wenn ein Besessener befreit wird von einem unreinen Geist, liest du, Jean-Luc, Matthäus 12, 43 bis 45.
Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, durchzieht er dürre Gegenden, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer vor, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Letzte jenes Menschen wird schlimmer als das Erste. Ebenso wird es auch diesem bösen Geschlecht gehen.
Also, hier haben wir einen solchen Fall, den der Herr Jesus beschreibt. Der unreine Geist geht weg und jetzt geht er durch dürre Gegenden. Und dann heißt es, sucht Ruhe. Die sind selber unruhig und kommen nicht zur Ruhe, wenn sie nicht eben aktiv werden können in ihrem bösen Handeln und Zerstören von Menschen. Und darum kommt dann die Überlegung, ich gehe wieder zurück, wo ich ausgegangen bin. Und wenn eben da keine Bekehrung stattgefunden hat, dann ist das ganz gefährlich. Ja, Dämonenaustreibung, das ist etwas. Aber wenn der Mensch sich nicht bekehrt, dann ist er anfällig, dass alles noch schlimmer wird. Und darum sagt der Herr Jesus, er findet das Haus gekehrt und geschmückt. Alles so quasi in Ordnung, aber es ist leer. Nicht der Herr hat den Platz im Herzen bekommen, sondern es ist leer. Und darum sagt er sich, toll, dann hole ich noch andere. Und am Schluss sind es 8 Dämonen. Da immer noch weniger als eine Legion, ja? Aber es wird hier gesagt, 7 andere mit sich, böser als er selbst. Das macht übrigens klar, dass unter den gefallenen Engeln gibt es auch Abstufungen. Wie unter den gefallenen Menschen sind nicht alle Hitler, ja? Aber alle Menschen sind gefallen. Und Gott sagt, sie sind böse. Aber es gibt Unterschiede. Und das ist bei den gefallenen Engeln auch so. Ja?
Heißt es dann, dass jeder Ungläubige kann von einem bösen Geist befallen werden? Oder welche Voraussetzungen muss ein Mensch erfüllen?
Ja, darauf müssen wir jetzt auch noch kommen. Aber vielleicht, um die Frage noch ganz abzuschließen, diese Dämonen bitten den Herrn auch, er soll sie nicht aus dieser Gegend wegschicken. Also die waren mit dieser Örtlichkeit waren die verbunden. Die wollten dort bleiben und dort ihr Werk weiterführen. Das hängt auch mit dem zusammen, dass Dämonen eben örtliche Funktionen haben. In Daniel 10 zum Beispiel liest man von einem Engel, der gegen einen Engel Gottes gekämpft hatte. Der wird genannt der Fürst des Königreiches Persien. Und dieser Engel Gottes, der Daniel dort erscheint, sagt, er sei aufgehalten worden, um zu Daniel zu kommen. Er wollte schon vor 3 Wochen zu ihm, aber sei aufgehalten. Also Engel mit Verspätung. Gibt es nicht nur bei den Menschen. 3 Wochen Verspätung, weil der Fürst des Königreiches Persien ihm widerstanden hat, bis einer der ersten Engel, Michael, gekommen ist und er hat den Sieg davongetragen. Und dann gibt er die Botschaft Gottes an Daniel weiter und sagt, jetzt gehe ich weg und wenn ich weggehe, dann wird der Fürst des Königreiches Griechenland kommen. Und das ist also auch wieder ein Engelfürst, der eben nicht an der Spitze von Iran steht, sondern von Griechenland. Und das macht jetzt auch klar, warum in Epheser 6, Vers 10, dort steht, liest du, Jean-Luc, Verse 10 bis 12? Dann lese ich. Epheser 6, Vers 12, Vers 10. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Fürstentümer, Gewalten, beschreibt hochgestellte Engel, Fürsten, und dann werden sie genannt auch Weltbeherrscher. Kosmokratoren auf Griechisch. Die beherrschen die Welt. Und so gibt es einen Engelfürst an der Spitze des Irans. Muss man wissen, wenn die Ayatollahs sprechen. Da ist wirklich ein Geist hinter ihnen. Und wenn die sagen, unser Ziel ist, Tel Aviv zu vernichten, unser Ziel ist es, Israel zu vernichten, da spricht der Engelfürst durch sie. Und Griechenland? Ja, jetzt weiß man, wer schuld ist an dieser Finanzkrise und dem ganzen Desaster dieses Landes. Also an der Spitze der verschiedenen Nationen sind solche Engelfürsten. Und gewisse Völker wissen das. Die Thailänder, die bilden einen Cherub ab, und zwar auf allen amtlichen Dokumenten der Regierung ist der drauf. Er hat einen ganz bestimmten Namen. Und sie sagen, das ist der Engelfürst, der Thailand beschützt. Und die verehren ihn. Der wird angebetet. Und so ist es aber auch bei den Nationen, die das selber nicht wissen, der Fall. Und darum sind eben diese Engelfürsten, lokal beauftragt. Von dem Teufel heißt es in Hiob 1, Gott sagt ihm, woher kommst du? Und dann sagt er, vom Umherstreifen auf der Erde. Das zeigt uns übrigens, dass Engel eben nicht allgegenwärtig sind. Nur Gott ist nicht Raum und Zeit unterworfen. Engel sind der Zeit unterworfen, darum können sie auch zu spät kommen. Aber der Teufel, wenn er in Kalkutta ist, ist er nicht zugleich in Hunzenschwil. Und wenn er in New York ist, ist er auch nicht eben in Moskau. Aber er hat eben überall seine Engel stationiert. Und darum ist die Macht der Finsternis auf der ganzen Welt gleichzeitig zu erleben. Aber eben, da sehen wir bei diesen Engeln, bei dieser Legion, die bitten, dass sie nicht aus dieser Gegend weggeschickt werden. Sind es etwa mindestens drei Fragen gleichzeitig. Ja, fangen wir an, Markus.
Interessant ist in der Offenbarung 20, wo wir schon gelesen haben, dass am Schluss, am Ende, dann ist ein Engel, der runterkommt und Satan betet. Also das ist nicht, ich weiß nicht, das sind bestimmte Engel, ist bei mir schon einfach ein Engel aus dem Himmel herabsteigen. Also dann ist bei dem Kampf am Schluss
ja, das ist also ganz wichtig. Offenbarung 20, Vers 1 macht klar, ein Engel Gottes wird den Teufel packen, binden und in den Abgrund hinab einsperren. Das heißt, nicht Gott macht das, sondern ein Engel Gottes ist stärker als der Widersacher Gottes. Wolltest du das ausdrücken, oder? Ja.
Aber am Schluss ist ein Engel, wo der Teufel, wo ja überall diese Dämonen steht, bindet. Und das finde ich jetzt so interessant.
Ja, aber eben ein Engel Gottes natürlich. Und in Offenbarung 12 finden wir ja auch, gerade bevor die große Drangsalzeit beginnen wird, da gibt es im Himmel einen Kampf zwischen Michael und seinen Engeln und dem Satan und seinen Engeln. Und Michael und seine Engel gewinnen und werfen den Teufel aus dem Himmel auf die Erde. Und dann beginnt die große Drangsalzzeit. Also auch dort sieht man, wie eben die Engel Gottes stärker sind als die Macht der Finsternis. Und das macht klar, dass der Teufel eben nicht eine Art Antigott ist. Er ist nur ein Geschöpf. Er ist ein Engelfürst, aber es gibt sogar nicht gefallene Engelfürsten, die ihn besiegen können. Ja. Also, es gibt Leute, die lachen über den Teufel und sogar Christen. Und das ist eine ganz verdrehte Sache, denn wir lernen das aus dem Judasbrief, Judasbrief Vers 8. Doch ebenso beflecken auch diese Träume das Fleisch und verachten die Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. Also er spricht über Menschen, die alles, was irgendwie Autorität ist, auch an Regierung und Instanzen, da lachen sie darüber. Das ist sehr typisch, kann man sagen, dass Revolutionäre Linke denken, dass man eben Autoritäten stürzen will und sie verachtet. Aber jetzt geht es weiter in Vers 9. Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte um den Leib Moses, wagte nicht ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Diese aber lästern, was sie nicht kennen. Also da wird ganz klar, das geht überhaupt nicht. Also der Teufel ist ein Engelfürst und wir brauchen ihn nicht zu fürchten, weil der Herr ihn am Kreuz besiegt hat. Aber eben der Engel Michael hätte nicht ein lästerndes Urteil über ihn ausgesprochen. Das macht eigentlich die Sache klar.
Aber auch nicht eben, dass man so wie geistliche Kampfführung betreibt, wo man das Gefühl hat, man könne den Teufel hier irgendwie wegbeten.
Ja, eben das, was heute in der charismatischen Bewegung gelehrt wird von geistlicher Kampfführung, man könne gewisse Gebiete zum Beispiel umziehen und dann die Engelmächte binden, das ist eine vollkommen unbiblische Lehre. Wir haben in Epheser 6, Vers 10 gelesen, von der Waffenrüstung, die wir haben, um dem Teufel zu widerstehen. Und da ist die Offensivwaffe ist dort in Epheser 6, Vers 20, das Schwert, Vers 18, das Schwert, Vers 17, das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Wir müssen das Wort Gottes einsetzen, so wie der Herr Jesus jede Versuchung des Teufels mit einem Bibelwort entgegengetreten ist. Aber dieses Dämonenbinden in einem bestimmten Bereich und das beziehen Sie dann auf Josua 6, die Umzingelung von Jericho. Und dabei, das Umgehen einer Stadt, das hat Gott nur einmal befohlen. Nachher all die späteren Städte wie Ai, Bethel, Hazor und. Nie mehr hat Israel so gemacht. Und nie finden wir den Apostel Paulus auf seinen Missionsreisen, Apostelgeschichte 13 bis 28, dass er zuerst da eine Stadt, sagen wir Lystra und Derbe, umgeht und da einen Gebetskampf macht und dann geht er rein, evangelisiert und die Leute bekehren sich. Nirgends. Das ist reine Fantasie. Und man muss sagen, eben falsche Lehre. Ganz genau. Der Herr.
Sogar wenn der Herr es möchte, unser Leben nehmen, aber der Herr sagt selbst, fürchtet nicht den, der euer Leben
nehmen kann.
Ja. Sondern vielmehr den, der die Seele
verderben kann. Und das ist Gott. Genau. Gut.
Ist da nicht der Teufel gemeint, der die Seele verderben kann?
Nein. Nein. Matthäus. Der Teufel wird ja selber in den Feuersee geworfen. Haben wir heute gelesen. Offenbarung 20, Vers 10, nicht wahr? Und er wird dort gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber in Matthäus 10, da Vers 28, da sagt der Herr Jesus, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Das ist Gott, der Richter, der die Menschen einmal, die Rettung durch Jesus Christus nicht angenommen haben, eben in den Feuersee werfen wird. Ja, jetzt aber haben wir noch 3 Minuten.
Durch die Austreibung der Mohren in die Schweineherde sind die einige Landwirte zu Schaden gekommen. Andere Möglichkeit gegeben, mit dem Mohren
Gut, dass du das sagst. Also diese Schweineherde wurde zerstört durch diese Dämonen. Gab es keine Art, wie man diese Landwirte hätte schonen können. Nun, das Problem ist folgendes. Das Land der Gadarener gehört zu dem Heiligen Land. Sacharja 2 wird das Land Israel genannt, das Heilige Land. Übrigens nur an dieser Stelle. Und Gott hat Israel das Gesetz gegeben. Und da war ganz klar gesagt, welche Tiere koscher sind und welche nicht. 3. Mose 11. Und gut, im Land der Gadarener, da kamen viele Ausländer und haben Wohnsitz genommen in Israel. Und die haben ihre heidnische Kultur mitgebracht. Das war so eine gemischte Gegend von Heiden und Juden, das Land der Gadarener. Ja, und Gott sagt ja im Gesetz Mose, dass man den Fremdling lieben soll und dass man dem Fremdling beistehen soll und so weiter. Ganz viele Gebote gibt es, wie umgehen mit dem Fremdling und dass der Herr den Fremdling liebt. Aber ganz wichtig, bei all diesen Geboten für den Fremdling in der Tora wird gesagt, der Fremdling soll sich dem Gesetz unterwerfen. Das heißt, er muss sich integrieren. Und er muss die Tora akzeptieren. Und was die hier gemacht haben, ist, die sind einfach über das hinweggegangen. Das ist das Land Israel und da leben wir so, wie wir wollen. Das war das Problem. Und das hat schon seinen Grund, warum der Herr erlaubt hat, dass diese Dämonen in diese Schweineherde fahren durften. Denn das war eigentlich, kann man sagen, ein klares heidnisches Auflehnen gegen Gottes Gebote für sein Land. Jetzt noch ganz kurz. Wir haben gesehen die Auswirkungen der Besessenheit, aber dann wird er ja geheilt. Und das Schöne ist, Vers 35, und sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen. Sofort kommt auch das Schamgefühl. Also es ist eine dämonische Erscheinung unserer Zeit, dieser Aufstand der Schamlosen seit den 1960er Jahren. Und wenn eben jemand zum Glauben kommt und den Herrn kennenlernt, dann ändert sich auch die Kleidung. Und damit auch die Schamhaftigkeit in der Kleidung. 1. Timotheus 2, Vers 8 und folgende sagt das, speziell im Blick auf die Frauen. Gläubige Frauen sollen mit sittsam und schamhaft gekleidet sein. Das wirkt der Geist Gottes, im Kontrast eben zu dem bösen Geist. Und der Mensch wird vernünftig. Der Glaube macht vernünftig. Das Dämonische macht unvernünftig. Und zu den Füßen Jesu sitzen, das ist der Ausdruck, wenn man von einem Rabbiner lernt, dann sitzt man zu seinen Füßen. Paulus in der Apostelgeschichte sagt, ich saß zu den Füßen von Gamaliel. Also er hat sofort gelernt von dem Herrn aus der Bibel. Und diese Menschen fürchten sich und die sagen, bitte geh weg von hier. Also mit dem Dämonischen konnten sie leben. Aber mit dem, was der Herr da gewirkt hat, das ging nicht. Ja?
Aber hat nicht dieser, könnte nicht dieser sein, der in Markus 7, Vers 31 die Leute zum Zeugnis danach brachte?
Du meinst, ob das die gleiche Person wäre?
Ja, der nachher diese 10 Städtegebiet wie ein Zeugnis war. Leute,
ja, also der wird ja. Ja, da wird ja auch gesagt in Vers 39, der Herr schickt ihn zum Zeugen. Ja? Kehr in dein Haus zurück und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Und dann geht er in die ganze Stadt und erzählt, was Jesus an ihm getan hat. Da wird übrigens gerade klar gemacht: Jesus ist Gott. Ja, was Gott an dir getan hat und er erzählt, was Jesus an ihm getan hat. Aber eben, er wird da zum Zeugen eingesetzt. Und jetzt aber noch etwas. Die Frage ist im Raum, ja, wie ist denn das mit Besessenheit? Sind alle Menschen irgendwie ein bisschen besessen als Ungläubige? Oder wie ist das? Warum gibt es auch diese Unterschiede? Und ganz kurz kann man so antworten, wenn das gewünscht ist, können wir nächstes Mal nochmals darauf zurückkommen. Epheser 2, Abvers 1 beschreibt, wie alle Menschen, alle Ungläubigen, sind tot in Sünden und Vergehungen. Und dann heißt es, dass sie durch den Fürsten der Gewalt der Luft regiert werden. Das ist der Teufel. Also der Teufel wirkt in allen Menschen, in allen Ungläubigen. Aber nicht alle Ungläubigen sind besessen. Und wieso kann einer von einer Legion besessen sein und ein anderer Ungläubiger ist gar nicht besessen? Das hängt damit zusammen, wie stark man sich dem Bösen öffnet. Also durch ganz schwere Sünden kann ein Mensch in Besessenheit kommen. Und es hängt also damit zusammen, wie ein Mensch sich innerlich dem Bösen öffnet. Und darum gibt es dann diese Unterschiede. Also man kann nie sagen, alle Menschen seien besessen, überhaupt nicht. Aber alle sind unter dem Einfluss des Satans, des Teufels. Aber wer sich dem eben ganz besonders öffnet, der kann es bis zur Besessenheit kommen. Und im Hinduismus zum Beispiel wird einer, der den Zustand erreicht, wo er überhaupt nicht mehr reagiert, der spricht nicht mehr, der macht gar nichts mehr, der hat quasi eine höchste Form von Heiligkeit erreicht. In Wirklichkeit ist das eine ganz extreme Form von Besessenheit. Bei Besessenen erlebt man das, dass die in einem gewissen Moment sind die besessen und dann plötzlich ist alles wieder vorbei. Wie normal. Eine gewisse Zeit, wo plötzlich eine andere Stimme aus ihnen herausspricht und nachher ist das wieder vorbei. Das heißt also, es gibt ein Kommen und Gehen sogar von dem bösen Geist. Aber bei diesen sogenannten Hindu-Heiligen, das bleibt dann so. Und vielleicht kennen einige das Buch von Rabindranath Maharaj, Der Tod eines Guru. Es war ein ehemaliger Hindu-Priester auf Trinidad, wurde auch in seinem Dorf angebetet als Gott. Er hat sich auch selber angebetet im Spiegel. Und dieser Mann ist später zum Glauben gekommen. Aber sein Vater war ein solcher Hindu-Heiliger. Und seine Mutter musste den also füttern, waschen, alles. Der hat gar nichts mehr gemacht. Der wurde als besonders heilig angesehen, aber in Wirklichkeit war der in schwerster Form besessen. Aber das hängt damit zusammen, dass er eben durch seine Hindu-Übungen sich so der dämonischen Welt geöffnet hat, bis es so weit gekommen ist. Ja, wir müssen stoppen. Fahren wir doch nächstes Mal weiter. Da kann man also ruhig dann nochmals Fragen stellen zu diesem Abschnitt, auch wenn wir dann weitergehen im Textverlauf ab Vers 40.